Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gichu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 92 angekommen und nehmen auf am Mittwoch, dem 22. April um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Arventures und Wenger Fieli.
Ja, Arventures, Sie haben gerade den Call for Startups für den nächsten Event vom 8. Juli lanciert. Bewerben können sich Pre-Seed Startups für einen Slot zum Pitchen bis zum 3. Mai. Mehr Infos erhält ihr unter www.areventures.ch. Also, wenn ihr gerade im Fundraising sind oder jemanden kennt im Fundraising, bitte leitet doch diese Nachricht kurz weiter, damit sich die besten Startups auch bewerben können.
Jagi, ich sehe, du warst mein Coiffeur.
Ja, absolut. Das war lang überfällig. Ich fühle mich etwa 5 Kilo leichter.
Würde ich auch sagen. Ich sage dir jetzt, ich habe heute einen Hut auf. Das können natürlich die Hörer nicht sehen. Ich habe heute meinen Bad Hair Day. Von dem her kann ich da nichts dazu sagen. Jagi, was sind heute die Themen?
Ja, in den News, da gehen wir auf den Stanford KI Index 2026 ein, in den die Schweiz ganz vorne mitmischt. Dann wurde die neue Forbes 30 Under 30 Liste publiziert und als dritte News haben wir auf dem Programm die 50 Millionen Finanzierungsrunde vom BLP Digital, also eine Kracherrunde in der Schweiz. Dann im Schwerpunktthema haben wir Matthias Ruch, Gründer und CEO von CVVC Labs, zu Gast in unserem Studio und wir diskutieren mit ihm über die Erkenntnisse aus dem CVVC Top 50 Report. Die heutige Hörerfrage ist, ob es das One-Person-Unicorn wirklich geben kann oder ob das effektiv ein Mythos ist. Und zum Schluss haben wir wie immer einige Transaktionen der Woche für euch aufbereitet.
Ja, starten wir mit der ersten News der Woche. Ein spannender Blick auf die Schweiz kommt gerade aus dem neuen Stanford KI-Index 2026. Der Report gilt ja weltweit als eine der wichtigsten Bestandesaufnahmen zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz mit Zahlen zu Talentforschung, Investitionen, Adoption und wirtschaftlicher Wirkung. Und aus Schweizer Sicht ist die Schlagzeile zunächst einmal ziemlich stark. Die Schweiz liegt weltweit auf Platz 1, wenn es um KI-Talent pro Kopf geht. Also nirgendwo sonst gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl mehr KI-Forscherinnen, Forscher, Entwicklerinnen und Entwickler als hier. Das zeigt einmal mehr, wie stark unser Hochschul- und Forschungsstandort ist, von der ETH bis zu den vielen Deep-Tech-nahen Ökosystemen. Aber der Report zeigt eben auch sehr klar, Talent allein reicht nicht. Bei den privaten KI-Investitionen liegt die Schweiz zwar ordentlich im Rennen, aber international nur auf Rang 14. Und auch bei neu finanzierten KI-Startups ist das Bild ähnlich solide, aber eben nicht spitze. Länder wie UK, Deutschland, Israel oder auch Singapur sind da teils deutlich dynamischer. Das heißt übersetzt, die Schweiz ist exzellent darin, KI-Kompetenz aufzubauen, aber weniger stark darin, daraus in großer Zahl gut finanzierte, schnell skalierende Unternehmen zu machen. Das ist für uns natürlich keine neue Erkenntnis. Interessant ist gleichzeitig, dass die Nutzung von generativer KI in der Schweiz klar zunimmt. Die Adoptionsraten liegen über dem europäischen Durchschnitt und sogar vor den USA. Auch der Arbeitsmarkt signalisiert wachsende Nachfrage, weil der Anteil an KI-bezogenen Stelleninseraten höher ist als in mehreren Nachbarländern. Man könnte also sagen, die Grundlagen sind da. Die offene Frage ist nur, warum daraus noch nicht mehr internationale KI-Champions aus der Schweiz entstehen. Jagi, ist das für dich die klassische Schweizer Deep Tech Story, also Weltklasse bei Talent und Forschung, aber immer noch zurückhaltend, wenn es um Kapitalskalierung und das Bauen wirklich großer Companies geht?
Ja, leider kann man das schon ein wenig so ausdrücken. Die Zahlen, die bestätigen eigentlich etwas, das wir in der Szene schon länger spüren, wir hier auch schon x-mal thematisiert haben und auch immer wieder den Push versuchen zu machen, dass sich das verändert. Die Schweiz, wir können unglaublich gute Technologien hervorbringen, aber wir tun uns extrem schwer, diese Stärke konsequent in große unternehmerische Geschichten zu übersetzen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Wir haben einen extrem kleinen Heimmarkt und das zwingt die Startups extrem früh zur Internationalisierung oder zum internationalen Denken. Und das macht das Wachstum natürlich ja nicht einfach einfacher, wenn man dann nach Deutschland, Frankreich, UK sehr schnell expandieren muss. Und zweitens ist vielleicht eher ein ganz anderer kultureller Aspekt. Wir sind traditionell stark in der Forschung und in der Präzision, aber wir sind weniger gut in diese kompromisslosen Go Big or Go Home Mentalität, wie man zum Beispiel in den USA oder auch in Israel, die man dort extrem gut kennt. Und ja, drittens, uns fehlt halt schlicht und einfach auch das ganz große Wachstumskapital, vor allem in den späteren Phasen. Und die Folge ist natürlich viele starke Teams, viel Know-how, das dann abfließt oder aufgekauft wird, bevor es wirklich global skalieren kann und global dominieren kann. Heißt das denn im Umkehrschluss, Max, dass die Schweiz jetzt weniger über Talentförderung sprechen müsste, weil wir da ja schon sehr gut sind, und stärker darüber, wie man aus diesem Talent schneller skalierbare KI-Firmen bauen könnte?
Ja, genau, das ist für mich der Kern. Der Engpass scheint nicht mehr primär beim Talent zu liegen, sondern bei der Übersetzung in Unternehmertum, Finanzierung und Skalierung. Also wie halten wir Spitzenleute im Land? Wie bringen wir sie dazu, nicht nur zu forschen, sondern auch zu gründen? Wie schaffen wir bessere Bedingungen für größere Finanzierungsrunden? Und wie sorgen wir dafür, dass erfolgreiche KI-Firmen nicht zu früh ins Ausland abwandern oder verkauft werden? Wenn die Schweiz beim Talent schon Weltspitze ist, dann muss der nächste Schritt eigentlich sein, auch bei der Kommerzialisierung und beim Company Building deutlich ambitionierter zu werden. Dann kommen wir zu einer zweiten News, die für die Schweizer Startup-Szene schon ziemlich bemerkenswert ist. Startup Ticker berichtet, dass es dieses Jahr 12 Persönlichkeiten aus dem Schweizer Startup-Ökosystem auf die Forbes Europe 30 under 30 Liste geschafft haben. Da kommen wir beide leider nicht mehr in Frage. Sind ein bisschen zu alt, gell? Und vielleicht auch zu wenig gut. Wer weiß, das ist ja eine dieser Listen.
40 under 40 geht auch nicht mehr.
Ja, stimmt. Jetzt müssen wir bald, ich sag's jetzt lieber nicht. Ja, das ist eine dieser Listen, über die man sagen kann, klar, es ist ein Medienformat, es ist ein Ranking, es ist auch ein bisschen Inszenierung, aber gleichzeitig ist es eben doch ein ziemlich starker Gradmesser dafür, welche Gründerinnen und Gründer, welche Themen und welche Städte gerade europaweit Aufmerksamkeit bekommen. Ja, laut Startup Ticker ist Zürich hinter London sogar auf Platz 2 der Städte, in denen die meisten der europäischen Listenträger leben. Dahinter kommen dann Städte wie Berlin, also wir sind vor Berlin, Paris und München. Das ist schon ein starkes Signal, wenn man überlegt, wie viel größer diese Ökosysteme dann teilweise sind. Insgesamt sehr viel Deep Tech, sehr viel B2B, sehr viel industrielle Relevanz. Und genau deshalb fand ich die Meldung interessant, weil sie eben zeigt, dass die Schweizer Startup-Szene international nicht nur bei Fintech oder Software wahrgenommen wird, sondern auch dort, wo echte technische Komplexität und industrielle Umsetzung gefragt sind. Guy, wenn du auf so eine Liste schaust, was liest du daraus? Ist das einfach schöne PR für ein paar Gründer oder sagt das auch etwas über den Zustand des Standorts Schweiz aus?
Ja, also vielleicht vorab mal, wenn ich die Liste anschaue, es macht doch stolz, dass wir so viele Schweizer Unternehmer darauf haben und ja, einige Namen davon auch sehr gut kennen, wie den Aris, der ist ja auch auf der Liste, hat mal mit uns zusammengearbeitet, die Mitgründerin der Startup Night, Alisa, ist drauf. Und dann haben wir auch einen Berner, der Pascal Solberger, und das ist natürlich schon cool, wenn diese Leute, die man doch schon lange mitverfolgt, auf diese Liste kommen und international für Furore sorgen. Also mal Gratulation an euch alle, auch die ich jetzt nicht erwähnt habe, die wir hier gut kennen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ist natürlich beides. Die Forbes-Liste ist klar auf der einen Seite immer viel PR, aber man sollte diese Rankings nie einfach mit der absoluten Wahrheit verwechseln. Sie sind ein ziemlich guter Indikator dafür, welche Regionen, welche Gründertypen gerade international Aufmerksamkeit bekommen. Und eben, wir haben 12 Leute aus der Schweiz im Startup-Umfeld darauf. Und das heißt schon, das ist nicht mehr einfach ein Zufall oder ein ein einzelner Ausreißer. Die Schweizer Startup-Szene, die ist international definitiv auf dem Radar und auch bei Forbes. Über die Schweiz sagt das eben dann genau, dass hier in den letzten Jahren ein Ökosystem wirklich gereift ist im Startup-Bereich, das deutlich mehr hervorbringt als nur gute Forschung, was wir vorher gerade angesprochen haben. Die Schweiz, sie war lange nur bekannt für die Hochschulen, für die Ingenieurskunst und für die technischen Talente. Und ja, die eigentliche Frage war immer, entstehen daraus auch Firmen, die international sichtbar werden? Und genau das sieht man hier. Da werden nicht nur gute Technologien gebaut, sondern daraus werden auch Unternehmen mit klaren Anwendungen, mit Märkten und mit einer Story, mit Ambition aufgebaut. Was mir besonders auffällt, ist die Art der Unternehmen. Das sind keine reinen Consumer-Stories, keine Lifestyle-Startups, keine kurzfristigen Trendthemen. Das sind Firmen, die sich mit Technologie, Infrastruktur, Logistik und Automation beschäftigen, also mit Bereichen, in denen die Eintrittsbarrieren hoch sind und in denen man nicht einfach in 3 Monaten irgendwas zusammenschraubt. Das spricht klar für Substanz und diese Substanz ist am Ende genau das, was ein Standort langfristig stark macht.
Gut, gehen wir weiter zu einer spannenden News aus der Schweizer KI-Szene. Gerade so eben reingekommen, das Zürcher Scale-Up BLP Digital hat sich 50 Millionen US-Dollar von Goldman Sachs Alternatives gesichert und das ist nicht einfach nur eine weitere KI-Finanzierungsrunde, sondern ein ziemlich starkes Signal für eine Kategorie, die gerade massiv an Bedeutung gewinnt, KI für echte Unternehmensprozesse. Ich kann mich gut erinnern, ich habe die beiden Gründer, sind Brüder, damals noch an der ETH getroffen, als sie zu zweit waren und wir haben dann lange darüber nachgedacht, ob wir investieren oder nicht investieren und waren damals schon eigentlich zu langsam. Das ging dann rapide vorwärts, oder? BLP Digital entwickelt seit 2019 Lösungen, mit denen Unternehmen ihre ERP- und Finanzprozesse automatisieren können. Also nicht die flashy KI-Use Cases, über die alle reden, sondern die operativen Kernprozesse, in denen große Unternehmen jeden Tag Zeit, Geld und Effizienz verlieren. Konkret geht es um zum Beispiel um Bereiche wie Accounts, Payable, schnellere Abschlüsse und bessere Steuerung von Cashflow und Working Capital. Das Unternehmen sagt, dass heute bereits mehr als 450 Firmenkunden in über 40 Ländern auf die Plattform setzen. Dazu kommen laut BLP über 30 Standardintegrationen und mehr als 300 einsatzbereite KI-Agents. Goldman Sachs begründet das Investment unter anderem mit profitablem Wachstum, starker Kundentraktion und einer führenden Position im Bereich KI-getriebene Enterprise-Automatisierung. Yagi, ist das für dich einfach eine große Finanzierungs-News oder zeigt sich hier gerade sehr deutlich, wohin der KI-Markt im B2B-Bereich tatsächlich steuert?
Ja, ich glaube, man kann schon sagen, das ist mehr als nur eine Finanzierungs-News, die wir üblicherweise in Transaktionen aufnehmen. Ist auch wichtig zu verstehen, es ist nicht nur eine Primärtransaktion, sondern vor allem eine Secondary-Transaktion. Also Goldman Sachs hat hier Aktien von bestehenden Aktionären übernommen und meint das teilweise, den Split, den kennen wir hier nicht genau. Und was wir hier sehen, ist ein klarer Shift weg vom KI als Experiment hin zu KI als Infrastruktur. Investoren wie Goldman Sachs schauen heute inzwischen viel stärker auf Unternehmen, die nicht nur technologisch spannend sind, sondern bereits heute messbaren Mehrwert liefern. Und genau das scheint BLP Digital zu tun. Sie sitzen auf einem konkreten Problem in einem riesigen Markt mit Kunden, die offenbar bereit sind, für Effizienz und Automatisierung zu zahlen. Und das ist aus Investorensicht natürlich extrem attraktiv.
Ja, total. Und genau das macht die Runde so interessant. Es geht eben nicht um KI als Vision, sondern um KI, die direkt in bestehende Unternehmensprozesse eingebaut wird und dort Resultate liefern muss. Wenn ein Unternehmen aus Zürich mit diesem Fokus 50 Millionen Dollar von Goldman Sachs bekommt, dann ist das nicht nur ein Erfolg für BLP Digital, sondern auch ein Zeichen dafür, dass Schweizer KI-Scale-Ups international immer ernster genommen werden.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiehle, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiehle begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiehle, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute gehen wir ins Kryptovalley nach Zug, einen Ort, der wie kaum ein anderer für die Blockchain- und Kryptoindustrie in Europa steht. Während viele Standorte in den letzten Jahren um Talente, Kapital und auch regulatorische Klarheit gerungen haben, hat sich die Schweiz als einer der stabilsten und relevantesten Hubs behauptet. Und das zeigt sich auch ganz konkret in den neuesten Zahlen des aktuellen CVVC Reports, der letzte Woche publiziert wurde. CVVC veröffentlicht diesen Report seit inzwischen 10 Jahren und liefert damit einen der wichtigsten Gradmesser für die Entwicklung des Crypto Valley.
Ja, absolut. Und der Report, der macht ziemlich deutlich, wie stark sich die Schweiz bzw. das Crypto Valley im vergangenen Jahr positioniert hat. 2025 flossen rund 728 Millionen US-Dollar an Blockchain Venture Capital in Unternehmen aus dem Crypto Valley. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass entspricht 47% des gesamten europäischen Blockchain-Fundings. Also jeder zweite Venture-Dollar, der in Europa in Blockchain investiert wurde, landete in der Schweiz bzw. in diesem Ökosystem rund um Zug. Das ist eine enorme Konzentration und ein sehr starkes Signal dafür, wie relevant der Standort international mittlerweile geworden ist.
Ja, und spannend ist ja, dass diese Entwicklung nicht einfach nur auf einem neuen Hype basiert, sondern auf einem Markt, der sich stark verändert hat. Der Report beschreibt 2025 nicht als Jahr der wilden Expansion, sondern eher als Phase der Reifung. Es gab weniger Deals als im Vorjahr, dafür aber deutlich größere Finanzierungsrunden wie auch sonst im VC-Markt. Das heißt, Kapital fließt auch im Kryptosektor selektiver. Investorinnen und Investoren schauen genauer hin und finanziert werden vor allem Projekte mit Substanz, mit technologischem Tiefgang und mit echter Marktanbindung. Das Crypto Valley wächst also nicht nur in der Breite, sondern vor allem in der Qualität.
Ja, und das passt auch zur allgemeinen Entwicklung des Standorts. Ende 2025 zählte das Crypto Valley 1766 aktive Unternehmen, so viel wie noch nie. Im Vergleich zu 2020 ist es ein Wachstum von 134% und gleichzeitig hat sich das Tempo klar verlangsamt. Das jährliche Wachstum liegt nur noch bei rund 1%. Auch das kann man als Zeichen einer neuen Phase lesen, weniger in den reinen Aufbau und in die Boom-Logik, dafür mehr in die Konsolidierung. Der Markt wird viel selektiver, aber eben auch belastbarer. Und genau darin sieht CVVC ein Zeichen der Reife.
Ja, auch die inhaltlichen Schwerpunkte haben sich in den letzten Jahren verschoben. Im Fokus stehen heute vor allem Infrastrukturunternehmen, Finanzdienstleister und technologiegetriebene Services. Das macht den Standort politisch und wirtschaftlich besonders interessant, denn wenn sich ein Ökosystem von einem Wachstumsmarkt zu einem Infrastructure Hub entwickelt, stellt sich automatisch die Frage, was dahinter steckt. Ist es die Regulierung? Ist es die Dichte an Investoren, Banken und spezialisierten Dienstleistern? Ist es vielleicht sogar auch die internationale Vernetzung oder ist es dieser Crypto-Valley-Effekt, den sich Zug über die Jahre erarbeitet hat? Gerade in einem Umfeld, in dem auch Dubai, Singapur oder Teile der USA massiv um Blockchain-Firmen werben, ist das eine zentrale Frage.
Ja, und genau darüber sprechen wir heute mit Matthias Ruch, unserem Gast. Er ist Co-Founder und CEO von CVVC Labs. Er ist Unternehmer, Investor und man darf hier definitiv sagen, eine der prägenden Stimmen im Crypto Valley, der viele Initiativen mit angestoßen hat und sich seit Jahren für den Standort stark macht. Herzlich willkommen bei Burn Rate, Matthias.
Vielen Dank, dass ich bei Burn Rate sein darf heute Abend.
Ja, Matt, ihr verfasst ja den Report seit rund 10 Jahren. Ich habe es gesagt, wenn du auf die Entwicklung des Crypto Valley blickst, was ist für dich die wichtigste Veränderung der letzten Jahre? Und ist die Branche heute deutlich reifer als noch vor ein paar Jahren?
Also in einem Satz oder in einem Wort sogar, ich glaube, was sich wirklich verändert hat und das erst in den letzten 1-2 Jahren, würde ich sagen, ist in einem Wort Legitimität. Das heißt, lange fand ja das Crypto Valley und Crypto fand nicht jeder gut. Es gibt eigentlich diese beiden Lager. Es gibt einerseits, würde ich sagen, jene, die sagen, das ist eine Technologie. Ich spreche jetzt von den Anfängen 2013, 14, 15. Die hat das Potenzial, ähnlich wie das Internet vor 30 Jahren, Wachstum für die nächsten paar Generationen zu generieren. Und dann gibt es die zweite Ebene, die viel sichtbarer war. Das war die Spekulationsebene. Ja? Und das war Bitcoin, Crypto, all diese Asset-Spekulation. Und deshalb, glaube ich, ist das lange natürlich auch nicht so wahrgenommen worden, wie es zum Teil natürlich wirken kann in Bezug auf Infrastruktur, wie ihr das erwähnt habt. Und wenn man so zurückschaut, wir haben begonnen 2016, ich glaube, in den ersten Report haben wir dann 18 gemacht, wir haben teilweise 2 pro Jahr gemacht. 18 war so der ICO-Craze, die Haltung war so, ja, das Silicon Valley ist umgezogen, das heißt jetzt Crypto Valley und anything is possible, die Pioniere waren da. Wir haben damals zu Beginn hatten noch keinen Blockchain-Fokus in diesem Sinne. Wir haben uns, ich glaube, 1000 Projekte angeschaut zu Beginn in einem Jahr und da waren die meisten, 90% waren nicht der Rede wert. Aber dann hat es 2, 3 gehabt, wo du gesagt hast, okay, das hat was, lass uns das anschauen. Und da hat die Schweiz natürlich dann schon profitiert. Man hat dann früh festgestellt, okay, da braucht es Regulierung oder Rahmenbedingungen, würde ich mal sagen. Da hat es eine Gruppe gegeben, die gesagt hat, schauen wir, dass wir da smarte Regulation haben. Dann kam Libra, ich glaube, das war auch in diesen, noch vor 20, wenn ich das recht im Kopf habe, 21 kam dann die Schweizer Regulierung, 22 oder auch noch 21 der Coinbase IPO, das war eigentlich noch früh, wenn ich da zurückdenke. Und dann kam so ein bisschen die Konsolidierungsjahre, also eigentlich hat man die immer gehabt, diese Kryptowinter, aber ich glaube so mit Terra Luna 22 dann und später FTX, das war schon massiv. Das hat die Branche wirklich dran genommen, viel gekostet. Und eigentlich ist man seit daher dann in 23 rein wirklich mit Regulierung hat angezogen. Europa hat ein Regulierungsframework entwickelt. Später ist dann auch die institutionelle Adoption gekommen, 24 mit den ETFs, Riesenthema, ja. Und jetzt, ich glaube, das habt ihr gut zusammengefasst, ist es wirklich die Infrastruktur. Die Finanzmarktinfrastruktur wird ersetzt, teilweise mit Blockchain, Tokenisierung, ein Riesenthema. Was ich noch spannend finde, ist, die Themen wiederholen sich. Also wir machen auch jedes Jahr einen großen Anlass, spezifisch auf Digital Assets und diese Branche. Und Tokenisierung, das war von Beginn weg das große Thema. Das kam dann immer wieder. Real World Asset Tokenization heißt das heute, damals war es Real Estate vielleicht, aber die Akteure verändern sich. Also gerade bei unserem letzten Summit letztes Jahr in Zürich spricht jetzt nicht mehr irgendein Startup aus Westeuropa zum Thema Tokenisierung, sondern jemand von der UBS. Und das ist neu. Und ich glaube, das beschreibt eben diese Legitimierung ziemlich gut und zeigt, wo die Branche heute angekommen ist.
Wenn wir uns ein bisschen die Zahlen anschauen, die kombinierte Bewertung der Top 50 ist 2025 auf rund 467 Milliarden US-Dollar gefallen, nach rund 600 Milliarden im Vorjahr. Wie interpretierst du diesen Rückgang? Ist es eine zyklische Korrektur oder rein eine strukturelle Neubewertung?
In dieser Branche gibt es einen Zyklus, der lange das Maß aller Dinge war. Das ist die Halving-Zyklen von Bitcoin. Alle 4 Jahre wird der Reward halbiert und das hat meistens einen Effekt auf den Kurs von Bitcoin gehabt. Und weil Bitcoin den größten Teil der Kryptowährungen oder Tokens ausmacht, hat das immer den ganzen Markt natürlich mitgenommen. Und man war sich unsicher, jetzt mit der institutionellen Adoption passiert das wieder. Und es bleibt strukturell. Also ich würde sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist beides. Es ist wahrscheinlich eine Korrektur und eine Neubewertung im Sinne von Zykluseffekt oder Stichtagseffekt. Wir haben ja 2 Gruppen da, die diesen Wert ausmachen. Wir haben einerseits die gelisteten Projekte mit Tokens, also das CoinMarketCap, die größten 25 größten Token-Projekte und dann die 25 größten privaten Projekte. Und bei den Token-Projekten, wenn man sich das anschaut, ich glaube Ethereum und Solana, die beiden größten, die machen wahrscheinlich 90% dieser 467 Millionen aus, muss man auch fairerweise sagen. Und dann ist dann die private, die Seite, die nicht öffentlichen gehandelten Firmen sind natürlich viel weniger in der Anzahl und auch viel kleiner im Wert. Was da noch struktureller zu erwähnen ist, bei der privaten Seite wurde 21 Shares, ein ETF-Anbieter aus der Schweiz, der wurde gekauft von FalconX in den USA, fällt deshalb aus unseren Bewertungskriterien raus, ist nicht mehr drin. Er hat auch eine schöne Marktkapitalisierung dann aufgewiesen. Also es ist wirklich beides. Und heute ist auch das Makroumfeld bis zu einem gewissen Grad ausschlaggebend für die Kryptos, für die Großen, also Zinsen, geopolitische Situation, die Risk-Off-Stimmung und so, die schlägt sich auch wie bei Tech-Aktien nieder, das sieht man auch. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinsieht, ich finde halt einfach bei diesen Projekten, bei den Protokollen, die meisten gelisteten Projekte sind ja Protokolle, das heißt Infrastrukturanbieter. Und da kommt schon darauf an, wer hat die Aufgaben gemacht. Ja, die sitzen auf viel Treasury meistens und zum Teil managen sie die gar nicht oder dann eben sehr gut. Reserven könnte man auch sagen. Und wenn man da die Fundamentaldaten bei den Guten sich anschaut, dann sind die eigentlich nicht fundamental schlecht. Also wie aktiv ist die Community? Wächst die Community? Wächst auch die Developer-Community? Gibt es Anwendungsfälle? Gibt es Use Cases? Gibt es Transaktionen? Gibt es TVL und so weiter? Und die sind eigentlich nicht zurückgegangen. Deshalb würde ich schon den Zyklus, also diesen Stichtagseffekt per Ende Jahr, wo wir einfach dann die Zahlen nehmen jetzt bei den gelisteten Projekten, würde ich sagen, ist größer.
Ja, spannend. Wir haben in der Einführung kurz angesprochen, es fließt überproportional viel Kapital aus dem europäischen Blockchain-Venture-Kapitalanteil in die Schweiz beziehungsweise ins Crypto Valley. Was sagt diese Position über die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts aus?
Ich finde das eine sehr gute Frage. Und die sagt schon etwas aus, aber vielleicht nicht das, was die meisten denken. Die Schweiz hat ja früh eben mit dem Blockchain Act, die haben kleine Anpassungen gemacht am Regelwerk in der Schweiz. Der Regulator, die FINMA, hat früh kommuniziert, wie sie das sehen, ja, und haben sich auch profiliert, indem sie die Token kategorisiert haben. Und das hatte dann wirklich auch so einen Netzwerkeffekt ausgelöst, was dann dazu geführt hat, dass eben sehr schnell das Ökosystem gewachsen ist. Wenn man sich anschaut, was so ein Ökosystem braucht, dann zuerst ist das Talent, also die Projekte, die kamen ja wirklich in Scharen daher anfänglich, dann folgt das Geld, das ist in der Schweiz 2018 in diesem ersten Hype sehr stark passiert. Da brauchst du eine gute Infrastruktur, Unternehmen, Dienstleister, Office Space, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann brauchst du natürlich Regulierung und auch eine Regierung, die unterstützt. Und das war damals so und ist heute natürlich weniger der Fall. Man hat bestimmte Lücken in der Gesetzgebung einfach noch nicht geschlossen, hinkt eigentlich jetzt der globalen Regulierung hinterher in einigen Bereichen. Und andere haben aufgeholt, hast du auch gesagt. UAE, die USA, vereinzelte Mika, Europa, Standorte, Deutschland, wirklich, wirklich gut, die Niederlande. Es gibt viele, die jetzt da aufgeholt haben. Und ich glaube, was schon einen Effekt hat, auch gerade jetzt in dieser geopolitischen unsicheren Phase, ist die Tatsache, dass die Schweiz schon für Stabilität und Rechtssicherheit steht. Und es hat halt seinen Preis, aber wenn du es dir leisten kannst, deinen Apparat und vielleicht jetzt eben den C-Level-Apparat hier und die Governance von diesen Projekten hier aufzustellen, dann ist das ein Signal und auch etwas, das langfristig funktionieren kann. Ich glaube, das sind schon Entscheidungswege, die so fallen. Von dem Wachstum her muss man fairerweise auch sagen, da ist ein Riesendeal drin mit Ton, mit dem Ton-Token von Telegram. Die haben eine Riesenrunde gemacht in diesem Jahr. Verglichen jetzt mit dem Vor- und vielleicht Vorvorjahr war dieser Vorsprung der Schweiz nicht ganz so groß mit Resteuropa.
Ja, sehr gut. Und jetzt gehen wir vielleicht mal auf dich als Investor oder CVVC als Investor rüber. Ihr habt ja mehrere Fonds am Laufen. Wir haben das auch schon mal ein bisschen drüber diskutiert. Und worauf achtest du als Investor bei Blockchain-Startups anders als bei klassischen Startup-Venture-Cases, die wir uns anschauen?
Also ich habe ja anfänglich gesagt, dass es eigentlich zwei Camps oder zwei Gruppen gibt in dieser Szene und in dieser Branche. Die Spekulationsthemen und dann diese langfristigen technologiefokussierten Interessensfelder. Und wir sind in diesem Bereich. Das heißt, wir sind auch kein Crypto-VC. das sind diese Crypto-VCs, die groß geworden sind, das sind eigentlich Hedgefonds-Strategien bei gelisteten Tokens. Und wir haben uns immer eigentlich auf den klassischen VC-Ansatz in diesem Blockchain-Tech-Stack in der Verbindung mit anderen Technologien gesehen und auch so investiert. Das heißt, wir sind Equity First, was nicht heißt, dass es keine Tokens gibt oder dass dann Tokens auch mit diesen Projekten kommen. Und was wir auch nicht gemacht haben, ist in diese Infrastrukturprojekte investiert, in die Layer One Blockchains, weil da gibt es einfach zu viele und gab es schon immer zu viele und die Konsolidierung, die wird überproportional sein, die ist es auch schon in vollem Gange. Das heißt, wir haben so bestimmte Entscheidungen getroffen, die uns eben nicht zu diesem typischen Token-Investor gemacht hat. Früher ganz zu Beginn, was war anders beispielsweise, die Kernfrage, die wir uns immer gestellt haben, braucht es eigentlich eine Blockchain hierzu? Weil das war ähnlich wie heute AI. Klebst du noch den AI-Sticker auf dein Startup, dann hast du mehr Aufmerksamkeit. Das war früher bei Blockchain genau gleich. Also weshalb nutzt du überhaupt die Technologie? Das ist ein bisschen in den Hintergrund gegangen mit der Zeit, weil auch die Technologie in den Hintergrund ging und die Use Cases auch klarer wurden, weshalb das Sinn macht. Wenn dann bei uns aber Tokens ins Spiel kommen, und die kamen meistens ins Spiel, wir machen Equity-Investment und die hatten ein Token-Modell dabei und dann hast du einen Warrant gekriegt, wo du einfach im Falle des Token-Launchs Tokens kriegst. Und da war für uns immer wichtig, wo entsteht Wert? Also wenn du zwei Stakeholder-Gruppen hast, wenn du Aktionäre hast, Investoren, die Aktionäre sind und wenn du Token-Holders hast, wo entsteht Wert und wie balancierst du das? Also wo landet am Schluss die Wertsteigerung dieses Projekts? Und das, ich muss sagen, das habe ich noch fast nie gut gesehen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und das ist meistens eine sehr, sehr hohe Komplexität. Und wenn man das jetzt vielleicht runterbricht auf die Tokens, worauf musst du da schauen? Ich meine, das Spezielle ist natürlich schon, wenn du Tokens ins Spiel bringst und da eine große Userbasis aufbauen willst, Millionen von Nutzer, und du machst eigentlich eine kleine Ökonomie, ja, und du schaffst Anreize und Rechte und das wird sehr schnell sehr komplex und das haben wir uns natürlich gut angeschaut, so gut wie es ging. Ich muss aber auch sagen, bei uns viele Projekte gingen durch unseren eigenen Accelerator und da haben sie, weil sie so früh noch im Stadium waren, häufig erst nach dem Accelerator entschieden, welchen Technologie-Stack sie verwenden. Also die sind ziemlich offen da ins Rennen gegangen und dann haben sich natürlich früh Winners gezeigt und bestimmte Playbooks etabliert, die dann oft auch einfach kopiert wurden. Aber ich glaube, die Fundamentals, die bleiben immer gleich und dann, das sind die gleichen, die anderen auch anwenden.
Du hast vorher 21 Shares erwähnt. Was braucht es heute aus deiner Sicht, damit ein Blockchain-Startup in der Schweiz nicht nur gegründet wird, sondern eben auch langfristig bestehen kann und auch hier bleibt?
Also ich finde schon, die Schweiz hat schon strukturelle Defizite, nicht nur in unserer Branche, also das kennt ihr ja auch, es ist einfach, gibt bestimmte Dinge, die im Vergleich mit anderen Situationen und Jurisdiktionen dermaßen nachteilig sind, die dann eben dazu führen, dass es wenige riesengroße Firmen in Europa und in der Schweiz gibt. Aber es ist schon dieses Thema mit Qualität und Langfristigkeit und Rechtssicherheit. Ich glaube, das entwickelt sich ein bisschen in eine Richtung von Infrastruktur-Hub, Qualitäts-Hub, Vertrauen. Ich bin da, ich habe ein großes Ökosystem, ich habe eine große Treasury und ich will das aus diesem Hub Schweiz heraus, auch vielleicht mit der Strahlkraft der Schweiz, will ich das managen. Aber das ist schon klar, nur wenn die Regulierung mitmacht. Also da gibt es schon große Themen jetzt noch, die nicht klar sind. Wenn die nicht gut adressiert werden, dann da glaube ich nicht, dass das langfristig sich halten kann. Ja, und das ist wirklich nicht nur im Blockchain-Bereich so. Aber ich glaube so, dass wenn man jetzt vielleicht die Projekte sich anschaut, 21 Shares, das ein Problem, das wir viel gesehen haben, ist, weil diese Projekte häufig in diese Crypto-Bubble sind, also häufig auch auf einem Protokoll basierend, da wurden Grants gesprochen, das heißt, du kriegst eigentlich Free Money, entwickelst, dann hast du eine Userschaft, die auch in deiner Bubble ist, die spricht auch deine Sprache, die sonst keiner spricht, dann hast du Kunden vielleicht, die auch aus dieser Bubble sind und Partner aus dieser Bubble und plötzlich wirst du erwachsen und merkst, da gibt es ja eine Welt da draußen und ich muss eigentlich diese Dinge für die bauen. Und dann fehlen dir diese Netzwerke. Ja, dann, das haben wir häufig gesehen. Auch keine, dann haben die keine VC-Kontakt-Connections, ja, und stehen dann nach 3-4 Jahren da und wissen gar nicht, wie das funktioniert, ja. Und das finde ich, das ist ganz simpel. Wer keinen guten Use Case hat und keine gute Utility hat, der wird wahrscheinlich auch nicht überleben.
Mhm. Ja, Matt, schauen wir noch kurz in die Zukunft. Ja, wenn du 2 bis 3 Jahre nach vorne blickst, wo siehst du die größten Chancen für die Schweiz?
Also jetzt auch wieder in Bezug auf unsere Branche, würde ich sagen, da passiert ja viel. Also ich meine, grundsätzlich beschäftigt uns alle wahrscheinlich dieser Speed, mit dem AI in sämtliche Software und digitale Produkte eingehämmert wird, ja, von A bis Z. Und was ich eigentlich sagen möchte auf dem ersten Platz, oder was schön wäre, eigentlich müsste die Schweiz ein Blockchain- und AI-Hub sein. Wenn du anschaust, woher man kommt, was man hier hat, das Ökosystem, die Unis, die Talente, die Googles, jetzt auch Anthropic und so weiter. Ich bin einfach nicht so zuversichtlich. Das ist etwas, das mich wirklich beschäftigt, ob man eigentlich diese Riesenopportunität auch wirklich abschöpfen kann. Aber eigentlich müsste die Schweiz hier eine absolute Leader-Position eingehen in diesen Themen. Die ganze Agentic Economy, wo eben beides vermählt wird. Blockchain ist eigentlich wirklich ideal, um diese Backbone-Technologie zu sein und diese Accountability und Trust-Layer zu machen. Alle diese Datenverifizierung, Authentifizierung, all das schreit nach diesen Technologien. Also das wäre mein Wunsch, sag's vielleicht so. Realistisch gesehen glaube ich dann eben, die Schweiz hat gute Chancen, ein Infrastruktur-Hub zu sein. Eben diese, ich glaube, da gibt es jetzt schon eine Ablösung in der Finanzmarktinfrastruktur, dass diese T0-Systeme blockchain-basiert sein werden. Welche wissen wir nicht. Das wird sich zeigen. Da gibt es einen Kampf jetzt, was auch spannend ist. Was auch eigentlich fast gegeben ist, eigentlich müsste die Schweiz auch ein Hub für Finanzanwendungen, institutionelle Finanzanwendungen sein, ja. Auch da bin ich leider nicht zuversichtlich oder allzu zuversichtlich, weil ich glaube, dass die Schweiz und insbesondere die aktuelle Regierung das gar nicht will, weil man immer noch Credit Suisse geschädigt ist, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht dann die beiden offensichtlichsten, Tokenisierung, das Wort, ich kann es fast nicht mehr hören, sagen wir einfach Digitalisierung der Finanzbranche. Das kommt jetzt einfach, das passiert jetzt einfach. Bin ich nicht sicher, ob man noch aufholen kann, was die USA und andere Länder machen und wie da jetzt natürlich auch investiert wird. Und Stablecoins, das große Thema in Blockchain, da hat die Schweiz natürlich mit der aktuellen Regulierung überhaupt gar keine Chance. Auch ein Schweizer Franken Stablecoin global, ist einfach zu klein, das geht nicht. Da gibt es spezialisierte Use Cases, man könnte das öffnen und sagen, die Schweiz ist einfach ein Herausgeber von Stablecoins, jegwelcher Couleur, aber auch in diese Richtung sehe ich sie im Moment nicht gehen. Also ein Gemischtwarenladen, würde ich sagen. Es gibt gute Opportunitäten und dann solche, die man einfach, glaube ich, leider verpasst.
Hey Matt, herzlichen Dank für das Gespräch, deine Zeit, dass du heute auch noch am späten Abend zu uns ins Burnrate-Studio gekommen bist. Sehr spannend, deine Einschätzungen zum Report und zur Reifung des Markets und natürlich auch der Rolle der Schweiz im internationalen Blockchain-Umfeld zu hören. Wir sind definitiv gespannt, wie sich das Crypto Valley in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Danke vielmals und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, danke euch.
Gut, die Hörfrage diese Woche kommt von Serge und Serge hat von einem Fall gelesen, der ziemlich gut zu einer größeren Debatte passt, die wir gerade im Startup- und KI-Umfeld des Öfteren sehen. Es geht um die Frage, ist der One-Person-Unicorn nur ein Mythos oder sehen wir gerade den Anfang eines ganz neuen Startup-Modells? Der konkrete Fall ist die Firma Medvi. Gegründet wurde sie von Matthew Gallagher, der laut dem Artikel in der New York Times sein Unternehmen mit KI, sehr wenigen Menschen und extrem wenig Startkapital hochgezogen hat. Er soll Medvi in gerade einmal 2 Monaten mit rund $20,000 Startaufwand und mit Hilfe von mehr als einem Dutzend KI-Tools aufgebaut haben. Was daran so bemerkenswert ist, Gallagher hat offenbar einen Großteil dessen, wofür man früher ein ganzes Team gebraucht hätte, mit KI umgesetzt, also Code für Software, Texte für die Website, Bilder und Videos für Werbe- und Kundendienst, interne Analysen und Automatisierungen. Für alles, Was er nicht selbst machen konnte, hat er punktuell externe Partner eingebunden, die eigentliche medizinische Infrastruktur, also Ärzte, Verschreibungen, Versand, Compliance, lief über spezialisierte Plattformen wie Care Validate oder Open Loop. Und die Zahlen sind natürlich das, was alle aufhören lässt. Medfee soll im ersten Monat 300 Kunden gewonnen haben, im zweiten Monat weitere 1000 und im ersten vollen Geschäftsjahr 2025 bereits 400 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben. Für dieses Jahr seien sie auf Kurs für 1,8 Milliarden Dollar Umsatz und das mit gerade mal 2 internen Mitarbeitern. Matthew Gallagher selbst und später seinen Bruder Elliot, den er als einzigen festen Mitarbeiter eingestellt hat. Das passt natürlich perfekt zur These, die man seit 2 Jahren immer des Öfteren hört, dass KI nicht nur einzelne Jobs produktiver macht, sondern die Organisation selbst schrumpfen lässt. Also, dass du Firmen bauen kannst, die früher vielleicht 50, 100 oder 500 Leute gebraucht hätten und heute reichen womöglich ein Gründer, ein KI-Stack, ein paar Contractor und einige spezialisierte Plattformpartner. Aber der Fall ist eben nicht nur eine Erfolgsstory. Im Artikel der New York Times wird auch klar, das Ganze hat seine Schattenseiten. Medfee hatte Probleme mit dem Kundenservice. Der Chatbot soll Preise erfunden und Leistungen angeboten haben, die es gar nicht gab. Dazu kommen regulatorische und rechtliche Themen, eine Warning Letter der FDI wegen ihrer führenden Aussagen und eine anhängige Klage wegen mutmaßlicher Spam-Praktiken. Das gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Und genau deshalb ist die Frage von Serge so spannend. Sehen wir hier die Zukunft von Startups? Ultralean, KI First, fast ohne Mitarbeitende? Oder ist Medfee eher ein extremer Sonderfall, der nur unter ganz bestimmten Bedingungen funktioniert? Yagi, wenn du auf diesen Medfee-Case schaust, ist das für dich der Beweis, dass KI tatsächlich eine neue Kategorie von Firmen ermöglicht? Also Unternehmen, die mit 1 oder 2 Leuten Umsätze in einer Größenordnung erreichen, für die man früher ganze Organisationen gebraucht hätte? Oder ist das eher ein spektakulärer Ausreißer?
Ja, ich meine, man kann schon sagen, es ist auf jeden Fall der Beweis dazu, dass es so funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Ausreißer. Ein Ausreißer in dem Sinne, dass er etwas Reales sichtbar macht, nämlich dass KI die Produktivität einzelner Gründer wirklich brutal hebeln kann. Wenn du jemanden hast, der technisch top ist, schnell entscheidet, stark im Marketing ist und die richtigen Tools kombiniert, dann kann so eine Person heute Dinge bewegen, die vor ein paar Jahren unmöglich gewesen wären. Der entscheidende Punkt ist aber, Medfee ist nicht nur einfach eine Person mit Laptop hinter dem Modell. Da stehen Plattformen für Telehealth, Ärzte, Apotheken, Logistik, externe Agenturen, Kanzleien und Contractors. Das heißt, die Firma, die wirkt intern ultralean, greift aber extern auf viel Infrastruktur zurück, die bereits bestehend ist im Markt. Und es ist also nicht einfach ein magischer Solo-Case, sondern eher eine radikal, ja, sozusagen entbündelte Firma, die alles ausgesourced hat und einfach sich einen guten zentralen Punkt in einem Netzwerk gesucht hat und sich da ausgebaut hat. Trotzdem, man kann schon sagen, der Fall zeigt etwas Wichtiges. Die Schwelle, ab der du ein ernstzunehmendes Unternehmen aufbauen kannst, die sinkt, und zwar massiv. Früher hättest du für so einen Start deutlich mehr Kapital benötigt, sehr wahrscheinlich einige Millionen, x Leute und viel mehr Zeit hättest du gebraucht, bis er überhaupt an den Markt gekommen wäre. Heute kannst du das mit AI extrem schnell aufbauen, testen, dann launchst du es, optimierst du es und du skalierst es. Meine These ist deshalb, wir werden sicher mehr solcher extrem kleinen, extrem effizienten Firmen sehen, die sich eben eine andere solche Nische, solcher zentralen Netzwerkpunkt aussuchen. Und dass dann wirklich One-Person-Unicorns sind, das ist in meinen Augen schon eher zweitrangig. Die eigentliche Veränderung ist, dass Unternehmen mit Mini-Teams plötzlich eine Größenordnung erreichen können, die früher nur klassischen Startups oder bereits Unternehmen mit einem effektiv sehr großen oder hohen Headcount vorbehalten war.
Ja, was ich an Medfee spannend finde, auf der einen Seite ist das eine fast schon unglaubliche Effizienzstory, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die Risiken, also Halluzinationen im Support, fragwürdige Werbung und dann natürlich der folgende regulatorische Druck. Ist das vielleicht genau die Kehrseite des Modells, dass du mit minimalem Team extrem schnell wächst, aber eben Governance, Qualitätskontrolle und auch die Verantwortlichkeit irgendwann hinterherlaufen?
Ja, absolut. Du triffst hier den Nagel genau auf den Kopf. Ich glaube, das ist der Kern der Debatte. Die KI, die bringt heute Geschwindigkeit extrem günstig und macht diese Geschwindigkeit überhaupt möglich. Aber sie macht die Verantwortung, die Firmen tragen, nicht automatisch besser oder einfacher. Gerade im Bereich wie Telehealth, wo du mit Gesundheit, Medikamenten, Claims und Kundendaten zu tun hast, ist natürlich extrem heikel. Gerade wenn eine KI noch ein bisschen zur Halluzinierung neigt und nicht immer korrekte Aussagen gibt. Wenn du hier sehr wenig internes Team hast, also einen kleinen Headcount auch im Management, dann fehlen dir oft genau die klassischen Kontrollmechanismen, die gerade in diesem Bereich extrem wichtig sind. Compliance, Quality Assurance, das 4- oder sogar zum Teil 8-Augen-Prinzip, das in der Branche Standard ist, Review-Schleifen und dann auch Leute, die dir sagen, hey, Moment mal, so können wir das gar nicht live stellen. Technisch zwar genial, aber regulatorisch eigentlich Selbstmord. Und dementsprechend kann ein Mensch allein wahnsinnig schnell sein, aber ist auch der Single Point of Failure, wenn das System dann mal einen Fehler macht oder schlicht und einfach ein bisschen falsch aufgesetzt ist. Und das kann dann sofort sehr große Auswirkungen haben. Und Medvi, das zeigt ja eigentlich genau das, unglaubliche Wachstumsdynamik, hat das Kleinstteam erreicht, aber dann hat es eben auch Reibungen gegeben an Stellen, wo Unternehmen mit mehr Mitarbeitern und nicht nur Performance-Marketing plus Software schlicht und einfach Kontrollmechanismen haben. Und wenn du in den regulierten Märkten bist, dann brauchst du nicht nur diese Geschwindigkeit, sondern effektiv belastbare Prozesse, Dokumentation, allozierte Verantwortungen und du musst ein großes Vertrauen aufbauen. Deshalb meine Antwort, AI kann den Headcount senken, aber sie hebt die Notwendigkeit von Kontrolle nicht auf. Max, ist die spannendere Erkenntnis hier vielleicht gar nicht, dass wir bald massenhaft Milliardenfirmen mit einer Person sehen, sondern dass sich die Logik der Frühphase komplett ändert. Also dass Gründer heute mit sehr wenig Kapital und sehr wenig Team schon Größenordnungen erreichen, die früher völlig unrealistisch waren.
Ja, das ist eigentlich auch mein Take, also gut erkannt. Ich glaube, der Begriff One-Person-Unicorn ist ein extrem gutes Narrativ, aber vielleicht nicht die präziseste Beschreibung dessen, was wirklich passiert. Was wir wahrscheinlich tatsächlich sehen, ist nicht die Abschaffung von Unternehmen als Organisation, sondern die massive Komprimierung der Anfangsphase. Früher war der Weg oft Idee, Fundraising, Team aufbauen, Produkt entwickeln, Go-to-Market, dann hoffentlich erste Umsätze. Heute kannst du in manchen Bereichen viel direkter starten. Ein Gründer mit KI kann Branding bauen, Landingpages testen, Ads fahren, Kundensupport automatisieren, Produkte iterieren und erste Umsätze erzielen, ohne sofort eine ganze Mannschaft einzustellen. Medvi ist dafür ein extremes Beispiel, aber gerade weil es so extrem ist, zeigt es die Richtung mehr Output pro Kopf, weniger Reibung, weniger Fixkosten, mehr Speed. Nur, je größer und sensibler das Geschäft wird, desto weniger reicht eine reine Tool-Power. Da geht es eben dann um Vertrauen, Regulatorik, Krisenmanagement, Qualität und auch Kundenbeziehungen. Und dafür brauchst du meist doch wieder Menschen, nur wahrscheinlich später und gezielter als früher. Also, meine Antwort an Serge wäre, ja, KI wird dazu führen, dass viel mehr kleine Teams sehr große Firmen bauen können, aber der echte One-Person-Unicorn bleibt wahrscheinlich eher Ausnahme als neue Norm. Die eigentliche Revolution ist nicht die Firma ganz ohne Menschen, sondern die Firma, die viel später Menschen einstellen muss.
So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten haben wir für euch hier kurz zusammengefasst.
Starten wir in der Romandie mit Daphne Technology, ist ein in Ecublon ansässiges Schweizer Climate-Tech-Unternehmen und hat jetzt das erste Closing ihrer neuen Finanzierungsrunde mit über 15 Millionen Schweizer Franken kommuniziert. Angeführt wird die Runde von Taranis. Dazu kommen mit Shell Ventures und Trafigura bereits bestehende Investoren an Bord. Das ist ein spannender Growth-Schritt, weil es hier nicht primär um Forschung geht, sondern um die beschleunigte Kommerzialisierung.
Ja, Daphne Technology entwickelt mit SlipPure ein System zur Reduktion von Methan-Slip, also unverbranntem Methan im Abgas von Erdgasmotoren. Genau dieses Problem ist in Kompressorstationen und anderen Gasinfrastrukturen besonders relevant, weil bestehende Abgasnachbehandlungen dort oft nicht ausreichen. Technologisch setzt Daphne auf ein plasmakatalytisches Verfahren, das Methan stark reduzieren soll, ohne dafür den Motor umbauen zu müssen.
Die Zielgruppe sind vor allem Midstream- und Upstream-Gasbetreiber, also Unternehmen mit großen Flotten von Kompressions- und Gasmotoren. Dazu kommen perspektivisch auch Schifffahrt, Infrastrukturen, Powerplayer, überall dort also, wo Erdgasmotoren im Einsatz sind und Methanemissionen regulatorisch und reputativ immer schwieriger werden. Aktuell läuft bereits eine Felddemonstration mit einem führenden US-Midstream-Betreiber.
Ja, und spannend finde ich hier auch vor allem das Timing. Methanemissionen geraten regulatorisch aktuell gerade massiv unter Druck, in den USA über den Clean Air Act und in Europa über den EU ETS. Und zusätzlich erhöht die neue Generation von Methansatelliten, die natürlich die Methangaskonzentration in der Luft genauer analysieren können, den Druck von externen enorm auf die Betreiber. Daphne positioniert sich also so, dass sie nicht ein Nice-to-have-Klimatool verkaufen, sondern eine Lösung für ein Problem, das plötzlich messbar, sichtbar und finanziell relevant wird. Genau deshalb ist die Runde eher eine Wette auf regulatorisch getriebene Marktdurchsetzung als auf eine reine technologische Neugier.
Das frische Kapital fließt vor allem in drei Bereiche: Aufbau von Produktionskapazität in den USA, weitere Produktentwicklung und den Ausbau von viel Deployment und technischem Service. Das zeigt sehr klar, wo die Firma steht, nicht mehr im Labor, sondern in der Phase, in der Installationen, Servicefähigkeit und industrielle Umsetzung über den Markterfolg entscheiden. Kommen wir zur zweiten Transaktion. Cosaic ist ein Schweizer Food-Biotech-Startup und hat jetzt eine Seed-Extension über 6 Millionen Dollar abgeschlossen. Damit steigt das bisher aufgenommene Kapital laut Unternehmen auf insgesamt 12,5 Millionen Dollar. Die Firma befindet sich aktuell in der Pre-Series A-Phase und bereitet den Markteintritt im kommenden Jahr in den USA vor.
Ja, Cosaic entwickelt eine neue Kategorie von hefebasierten Food Ingredients, die über Fermentation hergestellt werden. Der spannende Punkt ist, dass das Produkt nicht nur einen einzelnen Inhaltsstoff ersetzen soll, sondern mehrere funktionale Eigenschaften gleichzeitig abdeckt. Etwa die Cremigkeit, Stabilität und die Formulierungsfunktionalität. Damit adressiert Cosaic ein zentrales Problem in der Lebensmittelindustrie, wo heute oft mehrere Additive nötig sind, um genau diese Eigenschaften in einem Produkt hinzubekommen.
Ja, die Kunden sind vor allem Lebensmittel- und Getränkehersteller, die an besseren funktionalen Zutaten für ihre Formulierungen interessiert sind. Besonders relevant ist das für Unternehmen, die Produkte mit Clean Label, guter Sensorik und stabiler Kostenstruktur entwickeln wollen. Dazu kommt bereits erste kommerzielle Validierung über die Partnerschaft mit Ingredient, einem großen Ingredient-Haus, das Cosaic seit Ende 25 im Go-to-Market unterstützt.
Und an der Runde ist spannend, es sind sowohl strategische als auch traditionelle VCs mit dabei. DSM Firmenich Ventures, also der Venture Arm eines globalen Nutrition- und Ingredient-Konzerns, hat mitgemacht, hat der Kickfund investiert und auch Schweizer Family Offices. Bestehende Investoren wie Navus Ventures und die ZKB haben ebenfalls nochmals nachgelegt.
Das frische Kapital wird in drei Bereiche fließen: regulatorische Arbeit, Skalierung der Produktion und industrielle Trials mit großen Kunden. Das ist typisch für diesen Reifegrad, weil jetzt nicht mehr nur die Technologie zählt, sondern der Nachweis, dass das Produkt regulatorisch, operativ und kommerziell marktfähig wird. Strategisch geht es also darum, von der Entwicklungsphase in die Launch Readiness zu kommen.
Bleiben wir im Foodtech und kommen wir zur letzten Transaktion der Woche. Planetary ist ein Schweizer Fermentations-Scale-Up und hat jetzt eine Series A über 16 Millionen abgeschlossen, ergänzt durch 6 Millionen Schweizer Franken an Fremdkapital. Damit kommt die aktuelle Runde auf insgesamt 22 Millionen und die Gesamtfinanzierung beläuft sich mittlerweile auf 32 Millionen Schweizer Franken.
Planetary baut eine Full-Stack-Fermentation Fermentationsplattform, also nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern die gesamte Wertschöpfung von Bioprozessdesign über Scale-up bis zur industriellen Produktion. Im Zentrum steht die Idee über die eigene Technologie, agroindustrielle Nebenströme, also etwa aus der Zuckerindustrie, in höherwertige Proteine, Fasern und Enzyme umzuwandeln. Strategisch ist das sehr spannend, habe ich mir sagen lassen, weil Planetary damit nicht nur Foodprodukte verkauft, sondern auch als Technologie- und Infrastruktur-Layer für die Fermentationsindustrie auftreten möchte.
Und die Kunden, die sind zweigeteilt. Einerseits arbeitet Planetary mit agroindustriellen Partnern zusammen, wie du erwähnt hast, Zuckerunternehmen, also Zuckerindustrie, denen die Technologie lizenziert werden soll, und andererseits adressiert das Unternehmen mit seiner B2B-Marke LibreFood Hersteller in den Bereichen wie alternativen Fleisch oder Milchprodukten oder auch hybriden Produkte, Ballaststoffanreicherungen und Proteinfortifikationen. Dazu kommt die eigene kommerzielle Traction im Retail mit etwa ihren veganen Mykoprotein-Filets, die sie bei Aldi Swiss verkaufen.
Spannend ist hier die Breite des Investorensyndikats, weil sie die strategische Positionierung von Planetary sehr gut widerspiegelt. Die Runde wurde von Radical Capital und Oetker Ventures angeführt. Dazu kamen unter anderem Royal Cousin, ARK Investors, Green Generation Fund, Agri Food Tech Venture Alliance, Astronaut Ventures und Exchange. Das ist deshalb interessant, weil hier nicht nur klassische VCs investieren, sondern auch industrielle und strategische Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette. Das ist ein klares Signal, dass Planetary nicht nur als Foodbrand, sondern als Infrastruktur- und Lizenzmodell für die Fermentationsökonomie verstanden wird.
Ja, und das frische Kapital soll nun vor allem in die globale Skalierung der Fermentationsinfrastruktur und in den Ausbau des Lizenzierungsmodells fließen. Gleichzeitig will Planetary die industrielle Vermarktung seiner Zutaten und Produkte in Europa weiter vorantreiben und internationale Partnerschaften ausbauen, etwa in rohstoffreichen Märkten wie Indien, haben Sie erwähnt. Die Firma setzt also klar darauf, sich als zentraler Technologielayer für die Fermentationswirtschaft zu etablieren.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem BC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.